Herzlich willkommen in meinem Podcast Happy Working Mom, dein Podcast rund um Kind, Karriere und Kollaps mit wirksamen Überlebensstrategien für deinen Alltagswahnsinn. Mein Name ist Selina Furter und ich bin Coach, Mentaltrainerin und stolze Mama einer süßen Tochter. In meinem Podcast bekommst du jede Woche sofort umsetzbare Coaching-Tools an die Hand, Inspirationen von anderen Working Moms und viele Nuggets zu den Themen Entspannung, mentales Training und alltagstaugliche Strategien für dein Wohlbefinden als Working Mom. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich bewegt. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Working Mom. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und ich hoffe natürlich, dass es dir gut geht und dass du zu dieser Jahreszeit fit bist, dass du emotional fit bist, dass du physisch fit bist und dass du dich nicht zu sehr stressen lässt von diesem ganzen Vorweihnachtsrummel, Black Friday, Adventskalender, Nikolaus, Heiligabend und so weiter, was hier alles gerade los ist. Und genau darum soll es aber heute auch in dieser Folge gehen, weil ich weiß, dass so viele Frauen gerade in dieser Zeit Unglaubliches leisten. Und das sind nicht nur die To-Dos, die auf der Liste stehen, sondern das ist ein ganzer Denkprozess. Und ich glaube, dass viele Weihnachten in den Familien nur so schön sind, weil Frauen über Wochen das vorbereitet haben. Und vielleicht gehörst du auch zu diesen Frauen, die unglaublich viel darüber nachdenken, wie sie es ihrer Familie schön machen können, wie es eine schöne Zeit werden kann, wie es für alle irgendwie ja angenehm ist. Und vielleicht kommt dann immer noch dazu, dass noch so viel von außen kommt. Ne? Dann sollst du hier nochmal Kekse backen und da nochmal bei irgendeinem Fest unterstützen. Dann kommen die ganzen Weihnachtsfeiern noch mit der Arbeit. Das heißt, auch der Schlaf wird in dieser Zeit nicht so priorisiert, obwohl der Körper eigentlich durch den Winter müde ist und ein bisschen sich nach Ruhe sehnt. Und da ballert man einfach so durch diese Zeit. Und ich kenne das auch sehr gut. Und ich war auch jemand, die sich viel Gedanken gemacht hat. Also gar nicht mal so sehr um Weihnachten an sich auch, aber vor allen Dingen auch um die Vorweihnachtszeit, weil ich, also mir ist es irgendwie so wichtig gewesen und es ist immer noch so, dass ich meiner Tochter irgendwie eine schöne Geschichte über diese Zeit erzähle. Also zum Beispiel das Thema Nikolaus. Unsere Tochter ist jetzt schon 10 Jahre alt, aber sie ist immer noch in der Welt der Fantasie. Und das finde ich so schön. Deswegen gab es letztes Jahr, da war sie ja schon 9, immer noch einen Nikolaus, der heimlich was in die Stiefel gepackt hat. Und es gab auch noch einen Weihnachtsmann, den sie sogar zufällig auf der Straße getroffen hat. Also wir haben wirklich an Heiligabend einen Weihnachtsmann auf der Straße getroffen. Und das hat ihren Glauben natürlich total nochmal bestärkt, dass es diese Figur gibt. Und auch dieses Jahr hat sie sich schon hingesetzt und hat einen Wunschzettel geschrieben. Und wir schicken den nachher auch an Himmelpforten, glaube ich, heißt das. Oder Himmelfort? Himmelfort, glaube ich. Naja, egal. Auf jeden Fall ist sie da noch so voll drin und ich finde es total schön. Und ich versuche natürlich, dass auch noch aufrechtzuerhalten und ihr nicht irgendwie zu erzählen, naja, das ist alles nur gekauft und hat gar nichts mit Fantasie oder mit Magie zu tun, sondern sie fragt mich natürlich auch, gibt es denn den Weihnachtsmann? Und ich sage ihr dann häufig, dass sie an das glauben kann, was sie gerne glauben möchte. Und diese Antwort befriedigt sie immer noch und so glaubt sie halt. Und genau, und deswegen mache ich mir zum Beispiel Gedanken darüber, wie ich diese Geschichte aufrechterhalten kann und weil ich es schön finde. Und das ist natürlich trotzdem irgendwie mit Vorbereitung verbunden und mit einer, ja, man muss sich irgendwie Gedanken darüber machen, wie man das dann halt irgendwie auch deichselt. Genau, und dann hatte ich auch immer in den Jahren davor Weihnachtskalender selber befüllt. Und zwar nicht nur für unsere Tochter, sondern auch für meinen Mann, für meine Mama und für die Familie meines Bruders, bestehend aus 4 Personen. So, und das ist wahnsinnig aufwendig. Also diese ganzen Kleinigkeiten zusammenzusuchen, sich darüber Gedanken zu machen, wer sich über was freuen könnte, nicht nur so Schnullibum reinzupacken, was irgendwie nächsten Tag in den Mülleimer landet Und gerade zum Beispiel bei der Familie meines Bruders auch darauf zu achten, dann ist mal was für die Großen dabei, mal was für die Kleinen und so weiter, sodass das irgendwie cool ist. Und das, oh, ich weiß, wie ich da stundenlang gesessen habe und mir wie das zusammengepackt habe und natürlich dann auch noch schön verpackt habe und ach, weiß ich was. Also keine Ahnung, wie ich das alles hingekriegt habe. Auf jeden Fall habe ich das irgendwann aufgehört. Und jetzt, letztes Jahr habe ich auf jeden Fall noch für meinen Mann und unsere Tochter einen Weihnachtskalender befüllt. Jetzt hat dieses Jahr unsere Tochter gesagt, nee, Mama, ich möchte keinen selbstbefüllten Kalender, ich möchte gerne einen gekauften. Ich so, okay, bist du sicher? Ja. Und natürlich sieht sie das dann irgendwo, keine Ahnung, dass da Bibi und Tina und weiß ich was alles für Kalender gibt und findet es natürlich toll, was da drin ist. Und also habe ich ihr dieses Jahr einen gekauft. Und meinem Mann habe ich auch einen gekauft. Und der Familie meines Bruders habe ich auch einen gekauft. Also diesmal gibt es nur gekaufte Kalender und ich bin damit total fein. Aber ich habe für die Mama habe ich einen Kalender, einen Fotokalender gemacht. Also mit Fotos von uns. Das heißt, ein bisschen was Selbstgemachtes ist auch mit dabei. Genau. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass es einfach total viel ist, was da an Organisation, Einsatz, an Denkarbeit irgendwie mit reinfließt. Und ich möchte dir gerne etwas vorlesen, was mir eine Frau geschrieben hat. Und zwar hat sie geschrieben, ich hatte heute Morgen eine Diskussion mit meinem Mann. So eine, die ruhig anfängt und dann sitzt du irgendwann da und denkst, wieso sieht er das nicht? Er ist gerade in Elternzeit, ist ja schon mal gut, ne? Macht morgens die Kinder fertig, bringt unsere Große in die Kita und schmeißt den Haushalt. Ich arbeite 75%. Auf dem Papier ist alles total fair verteilt. Und trotzdem trage ich den Großteil im Kopf. Welche Kleidung muss aussortiert werden? Welche Größen brauchen wir neu? Wer hat wann Geburtstag? Welcher Kuchen wird für welches Kita-Event gebraucht? Welcher Urlaub passt ins Budget und zur Kita-Schließzeit? Welche Fotos müssen ins Album, bevor noch ein Jahr rum ist? Während ich abends auf der Couch sitze und Vinted durchforste oder Geschenklisten aktualisiere, schaut er eine Serie und ist entspannt. Und Weihnachten macht es natürlich nicht leichter. Da steigt der Mental Load nochmal in ferngesteuerte Höhen. Also das hat mir eine Frau geschrieben und ich kann das total nachvollziehen. Und wenn du dich da zum Teil zumindest drin wiedererkennst, dann wird dir diese Folge auf jeden Fall gut tun. Also, es geht einfach darum, dass es total unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Mental Load in einer Partnerschaft gibt. Zumeist. Mein Mann ist jetzt schon ein bisschen educated. Dem habe ich das Thema ja schon etwas länger beigebracht. Aber der kannte das Thema vorher auch gar nicht und er hat es auch nicht verstanden, weil er damit überhaupt gar keine Berührung hatte. Ich habe das Thema verstanden, nachdem ich einen Namen dafür hatte. Ich wusste aber schon viel, viel früher, ich mache ständig irgendwas in meinem Kopf. Ich habe ständig Stress. Ich führe ständig Listen und ich mache und tue. Und deswegen finde ich das so wichtig, da auch die Perspektive des Partners mal mit einzubeziehen, der häufig von diesem Thema überhaupt noch gar nichts weiß. Also dieses Bild, du sitzt abends auf der Couch mit dem Handy in der Hand, um irgendwelche Listen abzuarbeiten, um vielleicht noch Sachen in deinen Amazon-Warenkorb zu packen oder irgendwie Listen für Geburtstagsgeschenke zu machen und er sitzt eben daneben und denkt, ja, wir chillen doch jetzt, dann ist das dasselbe Verhalten, was ihr beide zeigt. Beide sitzt ihr auf der Couch, aber es sind völlig verschiedene mentale Zustände. Genau, und deswegen lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, was Mental Load wirklich ist. Also Mental Load ist praktisch dieses Verantwortung tragen, dieses an alles denken und auch die Konsequenzen mitdenken müssen. Also Urlaub ist zum Beispiel so ein typisches Beispiel, dass du, bevor du in den Urlaub fährst, überlegst, was brauchen wir im Urlaub, was können wir dort vielleicht kaufen und was nicht. Das ist etwas, was du im Voraus denkst. Oder wenn du weißt, keine Ahnung, dein Kind hat eine Impfung, braucht eine Impfung und es braucht gleichzeitig diesen Folgetermin. Vielleicht muss diese Impfung zweimal gemacht werden, damit sie wirkt. Dass du daran denkst, dass diese beiden Termine gleich gemacht werden. Dein Mann würde vielleicht nach Hause kommen und sagen, ja, Kind, ich war mit dem Kind bei der Impfung. Und dann fragst du, hast du auch den Folgetermin gemacht? Nee, wieso, sollte ich? Also, ne, so Sachen. Und auch so dieses Thema, okay, jetzt bricht der Winter herein. Haben wir denn zu Hause noch passende Klamotten für die Kinder? Passen die aus dem letzten Jahr noch? Welche Schuhgröße haben die Kinder jetzt? Was muss ich sozusagen jetzt kaufen, damit nicht, wenn der erste Schnee kommt, die Kinder noch in ihren Sneakers rumlaufen? So. Und deswegen ist das sozusagen eine Art Projektmanagement. Also man würde in einer Erwachsenenwelt sagen, es ist eine Art Projektmanagement. Und wenn wir das auf die Elternschaft beziehen, dann ist es praktisch Projektmanagement mal 100 und nur ohne Anerkennung. Also im Beruf würdest du vielleicht irgendwie einen Lob von deinem Chef, deiner Chefin bekommen oder mal irgendwie eine Gehaltserhöhung oder ein gutes Feedbackgespräch. Das würde dir in der Elternschaft natürlich nicht passieren. Da klopft dir keiner auf die Schulter und sagt, hast du gut gemacht, wenn du es nicht selber machst. So, und warum Männer das oft nicht sehen? Wir haben eben eine kognitive Entlastung durch sogenannte delegierte Verantwortung. Weil wenn nicht klar ist, wer denkt, denkt am Ende die Frau. Und warum ist das so? Weil wir unterschiedlich sozialisiert wurden, Mädchen und Jungen. Mädchen wurden sozialisiert, dass sie vorausschauend sind, dass sie emotional verantwortlich sind, dass sie sich kümmern, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie es ihrem Umfeld geht, dass sie für andere da sind. Das ist ja häufig so die Rolle, in der Mädchen erzogen werden. Und Jungs tun eben, was man ihnen sagt. Oder tun es eben nicht, aber sie wurden eben nicht dafür oder wurden nicht so geprägt in dieses kümmere dich um andere, du trägst auch Verantwortung für andere Menschen. Das wurde eben häufig eher bei Mädchen gemacht. Und das ist eben diese unsichtbare Natur der Aufgaben und deswegen sitzt das auch so tief. Und deswegen bist du in deiner Rolle und deswegen ist auch dein Partner in dieser Rolle. Also das ist sozusagen keine Schuldfrage, es ist eine Frage der Sozialisation und der Prägung. Und das ist eben auch so dieses Thema, dass Frauen häufig in diese Dynamik gekommen, wenn ich es nicht tue, fällt es auf mich selbst auch wieder zurück. Und das ist auch so eine Spirale, die dann entsteht, aus der es ganz schwer fällt, auch wieder auszusteigen, weil du dich so gefangen fühlst in diesem, wenn ich es nicht mache, macht es niemand anderes. Wenn ich nicht dran denke, denkt niemand anderes dran. Und gerade in der Vorweihnachtszeit knallt das total. Also, wie gesagt, es geht um Adventskalender basteln, es geht um Nikolausgeschenke, es geht um die Story um Nikolaus herum oder um Weihnachten herum. Es geht um die Weihnachtsfeiern. Auch in der Arbeit ist es doch häufig so, dass Frauen diese ganzen Team-Events mit organisieren und dafür verantwortlich sind oder sich um Bürogeschenke kümmern, Kolleginnen-Geschenke und weiß der Geier was. Oder LehrerInnen-Geschenke, ErzieherInnen-Geschenke, sowas alles. Dann Familienbesuche koordinieren. Wer geht an welchem Tag wohin? Oh je, das ist ja auch immer wieder eine spannende Frage. Und auch das zu organisieren, wenn deine Verwandtschaft noch irgendwo weiter weg wohnt, wer fährt wann, wohin und so weiter. Geschenk für alle. Urlaubstageplan, Erinnerungsfotos, Karten, Deko, Essen. Also Weihnachten ist wirklich der Endgegner des Mental Loads. Und wenn Weihnachten harmonisch läuft, dann liegt das allermeistens daran, dass eine Frau monatelang vorher unsichtbar alles gemanagt hat. Da bin ich mir sicher. So, also, was du nicht tun solltest jetzt, ist, alles runterzuschlucken. Weil das führt nur zu Resignation. Also, wenn du die ganze Zeit sagst, es ist halt so, ich muss mich damit zufrieden geben, dann schluckst du praktisch alles runter und nichts ändert sich. Und in dir drinne wächst ein Riesenklumpen von Wut, von Trauer, von Frustration. Und in vielen Partnerschaften ist das eine Wut, die dann irgendwann dazu führt, dass das explodiert oder sich auf andere Bereiche der Partnerschaft auch noch auswirkt und dann eben zu so einem Entfremden führt. Also, dass man sich irgendwie gar nicht mehr so richtig nahe kommt, weil immer dieser stille Vorwurf auch in dir ist, du hättest ja mal mir helfen können oder sowas, ne? Also, bitte schluck es nicht runter. Und was du auch nicht tun solltest, ist in Appellen zu sprechen. Ich gebe dir nachher noch eine Methode mit, wie du das ansprechen kannst. Ich gebe dir mehrere Beispiele auch mit, sodass du siehst, wie du es ansprechen kannst, ohne in diesen Appellen zu sprechen. So zum Beispiel so, du musst es doch sehen, warum hast du nicht oder so, dass du eben so in diesen Vorwürfen auch bist. Und was du auch nicht tun solltest, ist zu hoffen, dass er irgendwann merkt, wie viel du machst. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Männer haben da eine andere Sichtweise drauf. Und das ist, wie gesagt, nicht eine Frage der Schuld, sondern eine Frage der Prägung, der Sozialisation. Und die sehen das einfach nicht. Die sehen es wirklich nicht. Du musst es ihnen erklären. Und deswegen geht es nicht darum, hier Symptome sozusagen irgendwie zu heilen, sondern wir müssen uns um die Ursachen kümmern und daran gehen. Und was wirklich hilft, ist eine faire Aufgabenteilung, eben auch auf der Gehirnebene sozusagen. Weil die Wahrheit ist ja, er sieht es nicht, weil es unsichtbar ist und weil er, wie gesagt, da nicht so fühlt wie du. Und das ist nicht, weil er nicht will, sondern weil Mental Load einfach wortwörtlich im Off stattfindet. Also du musst es für ihn sichtbar machen, aber eben nicht als Vorwurf, sondern als Einladung. Und genau dafür brauchst du so Gesprächsaufhänger, die Männer dann einfach auch mal den Stecker ziehen. Und die kommen jetzt 1:1, so dass du sie sofort mitnehmen kannst. Also, ich gebe dir jetzt mal, ich würde sagen, 4, 5 Aufhänger, Gesprächsaufhänger mit, die du nutzen kannst, um in so ein Gespräch über deinen Mental Load zu gehen. Also, Aufhänger Nummer 1. Ich möchte dir etwas zeigen, das uns beide entlastet. Also dann sagst du zum Beispiel, ich merke, dass ich mental gerade sehr viel trage, nicht weil du nichts machst, sondern weil manches unsichtbar bleibt. Und ich würde dir gern zeigen, was bei mir im Hintergrund läuft, damit wir das fairer verteilen. Hast du später 10 Minuten Zeit? Und das ist ruhig. Das ist klar und das ist null Angriff. Und du hast auch gemerkt, ne, Ich-Perspektive, du hast einfach aus deiner Wahrnehmung herausgesprochen, ich merke, dass ich mental gerade sehr viel trage. So, und hast es auch nochmal gesagt, ne, nicht weil du nichts machst, sondern weil manches einfach unsichtbar bleibt, sodass er erstmal versteht, worum es geht. Das ist mal so Aufhänger Nummer eins. Aufhänger Nummer 2, den du nutzen kannst, ist, ich brauche Orientierung und nicht mehr Hilfe. Also du sagst, mir fällt auf, dass ich oft an Dinge denke, bevor sie überhaupt sichtbar werden. Und das macht mich müde. Ich brauche weniger, sag mir, wie ich helfen kann. Ich wünsche mir, dass du bestimmte Themen komplett übernimmst. Darf ich dir zeigen, was ich meine? Und das ist total klar. Und Männer lieben Klarheit. Ne, also wenn immer du irgendwie gehofft hast, dass der Mann von alleine auf irgendwie was kommt, was dich beschäftigt, dann weißt du, dass das meistens nicht so ohne weiteres passiert. Also mach eine Ansage, sag, worum es geht, dass es, damit da einfach auch keine Abwehrreaktion passiert, wenn du gerade ja mit Vorwürfen sozusagen um die Ecke kommst. Hier kommst du mit Klarheit um die Ecke und das ist eigentlich immer gut. Aufhänger Nummer 3 ist, ich will nicht über Schuld reden, sondern über Verantwortung. Also du sagst, es geht mir nicht darum, was du nicht machst, es geht darum, dass mein Kopf überläuft. Ich will, dass wir Verantwortung so teilen, dass wir beide Luft haben. Können wir gemeinsam schauen, welche Themen wir neu sortieren? Auch hier, absolut partnerschaftlich, auf einer Wir-Ebene, kein Kampf und total klar, du sagst, worum es dir geht und wie es dir geht, vor allem und was du dir wünschst. Und das ist auch etwas, was man als Partner total gut annehmen kann. Aufhänger Nummer 4. Ich brauche deine Perspektive. So, dann sagst du, ich merke, dass mein Kopf gerade voll ist. Wie erlebst du den Alltag? Und wollen wir zusammen schauen, wie wir die mentale Last fairer verteilen können? Und auch da können sich Männer total gut öffnen, wenn du ihre Sicht auch reinholst. Ne? Also wenn du ihn auch wirklich fragst, wie können wir es denn machen? Hast du irgendwie einen Vorschlag, auch da so dieses Gemeinsame und diese partnerschaftliche Ebene da zu öffnen, kannst du eben mit dieser Perspektive total gut. Und der fünfte Gesprächsaufhänger und letzte ist, ich möchte entspannter sein und brauche dich dafür. Also, du sagst, ich liebe unsere Familie und ich möchte, dass der Alltag leichter ist. Kannst du ein paar Themen komplett übernehmen, inklusive mitdenken? Dann würde das für mich einen echten Unterschied machen. Und das ist so dieses, ich brauche dich, und das wirkt für Männer natürlich total stärkend und nicht beschämend. Also bei all diesen Gesprächsaufhängern geht es immer darum, auf dieser Augenhöhe zu bleiben und nicht in diese Vorwurfshaltung zu kommen und immer aus der Ich-Perspektive auch zu sprechen. Wie nehme ich das wahr? Wie geht es mir dabei? Was wünsche ich mir? Und was kann mein Partner für mich tun, damit ich das erreiche? Wie kann er mich dabei unterstützen? Weil tatsächlich ist es schon so, dass Männer das gerne möchten. Und gerade so in diesem Fall, ich möchte entspannter sein und dafür brauche ich dich, das ist Männern ein totales Anliegen. Weil ich weiß das aus vielen Coachings, dass Männer da sehr drunter leiden, auch wenn die Partnerin oft so gestresst ist. Und dann natürlich hat das Auswirkungen auf die Verbindung, auf die Nähe, auf die Kommunikation. Es gibt eine kurze Zündschnur. Und wenn du eben nicht darüber sprichst und das nicht ins Licht holst, dann kann dein Partner damit sozusagen nichts anfangen. Und deswegen finde ich das gut, wenn man eben einen dieser Gesprächsaufhänger nutzt, um eben das, was du sagen willst, klar zu machen, ruhig darzustellen, ohne Angriff, partnerschaftlich, ohne Kampf und so, dass dein Partner sich gestärkt fühlt, statt eben zum Beispiel beschämt, weil er irgendwie so degradiert wird. Und die eigentliche Struktur, die dahinter steckt, ist die GfK. Und die GfK ist die gewaltfreie Kommunikation. Die habe ich jetzt mal so auf mein Thema so ein bisschen runtergebrochen. Und ich gebe dir gleich mal die 4 Schritte mit, die du immer nutzen kannst bei allen Themen. Also es geht ja nicht nur um Mental Load, es geht ja um viele Themen, die wir im Alltag besprechen wollen. Und das kannst du auch super gut mit deinen Kindern machen. Und der erste Schritt ist immer, deine Beobachtung zu schildern. Und zwar neutral. Wirklich, stell dir vor, du bist eine Kamera und du filmst etwas. Und so eine filmende Kamera hat ja keine Meinung. Die guckt einfach nur auf etwas drauf, auf eine Szene oder auf ein Bild oder was auch immer. Und dann sagst du einfach, mir fällt auf, dass ich viele Dinge im Kopf jongliere. Ne? Geburtstagsgeschenke, Kita, Termine, Kleidung, Urlaubsplanung, whatever. Also du schilderst einfach nur deine Beobachtung. Was ist da los? Der zweite Schritt ist, das Gefühl zu benennen und zwar ehrlich und nicht anklagend. Also da sagst du zum Beispiel, das macht mich müde und manchmal überfordert es mich total. Ich bin oft frustriert, weil ich so viel zu tun habe. Also so Dinge, die dich wirklich im Gefühl beschäftigen. Und das auch, versuch das auch neutral zu formulieren, auch wenn es eine emotionale Geschichte ist natürlich. Aber das ist ein bisschen auch Übungssache, das so ein bisschen auseinander zu klamüsern, deswegen auch diese 4 Schritte. Niemand denkt im Kopf in 4 Schritten, aber ich klamüsere das jetzt hier mal so für dich auseinander, damit du diesen Ablauf einmal gehört hast und dann für dich mal ausprobieren kannst. Der dritte Schritt ist, das Bedürfnis zu benennen und zwar ganz klar und ohne Erwartungsdruck. Zum Beispiel, ich brauche mehr mentale Entlastung und mehr geteiltes, vorausschauendes Denken. Ich brauche dich mehr in der Weihnachtsvorbereitung oder ich brauche dich dabei, unseren Urlaub für nächstes Jahr zu planen. Ich schaffe das nicht alleine. So. Und als vierten Schritt nennst du die Bitte, die konkrete Bitte, die lösungsorientiert ist und machbar sein soll. Also, ich würde gern ganze Themenblöcke an dich übergeben. Wollen wir zusammen schauen, welche? Und ich habe ja auch in meinen Formulierungen weiter oben auch schon so Bitten genannt, wie zum Beispiel, wollen wir uns zusammen anschauen, wie wir die mentale Last fairer verteilen können oder können wir gemeinsam schauen, welche Themen wir neu sortieren. Also hier eine Bitte zu formulieren. Also nochmal langsam, du formulierst erst eine Beobachtung, dann das Gefühl, dann das Bedürfnis und als letztes die Bitte. Genau. Und es gibt ja viele Verantwortungspakete, die wir im Alltag als Frau natürlich stemmen oder in einer Partnerschaft generell stemmen. Und eine häufige Frage, die dann auch aufkommt, ist, ja, was soll ich denn übergeben? Also das ist ja irgendwie total schwierig. Ich habe hier mal ein paar Ideen, damit es jetzt auch konkret wird und du auch Ideen hast, was du auch wegdelegieren kannst, sozusagen als ganzes Paket. Also sagen wir mal als erstes das ganze Thema Geburtstagsmanagement. Also Geschenke, Kuchen, Organisation, Termine. Also sei es, dass dein Kind auf einen Kindergeburtstag geht, dass dein Mann sich darum kümmert, wie kommt das Kind dahin, welches Geschenk möchte das Geburtstagskind bekommen, dass er das Geburtstagsgeschenk besorgt, einpackt, deinem Kind mitgibt, sich darum kümmert, das Kind, wie das Kind wieder nach Hause kommt, sowas eben. Oder wenn es der eigene Kindergeburtstag ist, dann eben auch darum zu gucken, was wünscht sich das Kind, wo bekomme ich diese Geschenke, wie organisieren wir die Party und so weiter. Oder auch der Geburtstag der Schwiegermama, Mama, weiß ich was. Also Geburtstagsmanagement als ein Themenblock mal komplett rüber. Das zweite Thema, was du vielleicht abgeben könntest, wäre das Thema Familienlogistik, also Playdates. Wann spielt dein Kind mit welchem anderen Kind? Auch hier wieder, ne? Wie kommt es dahin, wie kommt es zurück? Wann kommt ein Kind zu euch? Passt das zeitlich, terminlich rein? Und was könnt ihr hier zu Hause zum Beispiel auch veranstalten? Ich habe das leider häufig erlebt, dass Väter sich aus diesem Thema total raushalten, dass wenn es darum geht, kann unser Kind morgen Nachmittag mit eurem Kind spielen, dass die dann sagen, ja, weiß ich nicht, das muss ich meine Frau fragen. Und dann denke ich mir so, okay, interessant, wieso musst du das deine Frau fragen, weil die Frau eben diese ganze Familienmanagement-Thematik unter sich hat und eher offensichtlich nicht in diesen Kalender reingucken kann oder wie auch immer das gemanagt ist. Auf jeden Fall ist das auch ein Riesenpart und da muss man sich ja nicht, das muss man ja nicht irgendwie alleine machen, das kann man ja gut abgeben. Und genauso geht es weiter mit dem Thema Kleidung und Größen. Auch das, ne, die Kleidung aussortieren, wenn sie zu klein ist, dafür zu sorgen, dass das verschenkt wird, gespendet wird, verkauft wird, wie auch immer ihr das macht. Neue kaufen in den richtigen Größen, in einem passenden Budget, passende Jahreszeiten und so weiter und das alles zu organisieren. Wenn die Schule wieder anfängt oder die Kita, für Hausschuhe sorgen, Sportschuhe, Sportklamotten, Schwimmzeug. Bliblablub, das ist ja ein Thema, was groß ist. Also das wäre auch etwas, was ihr aufteilen könntet. Und als letzte Idee habe ich dir noch mitgebracht, das Thema Urlaub und Ausflüge auch hier, ne? Wie planen wir unseren Urlaub? Wer recherchiert? Wo wir hinfliegen oder fahren? Wie diese ganze Organisation ablaufen soll? Das Vergleichen, das Buchen und so weiter. Also auch das ist ein größeres Thema. Das ist zum Beispiel etwas, was mir nicht so einen Spaß macht. Also ich bespreche mit meinem Mann immer, wo es hingehen soll. Aber diese ganze Orga dann für das Buchen und das vor Ort, wann wir wo sind und sowas, das macht mein Mann und der macht das auch super gerne. Und ganz häufig beschäftige ich mich tatsächlich gar nicht so sehr damit, bevor wir nicht ganz kurz vor dem Urlaub sind. Und das nimmt mir sehr, sehr viel Entlastung. Aber vielleicht ist das ja für dich ein totales Lieblingsthema und du willst das gar nicht abgeben. Aber es ist einfach mal eine Idee zu überlegen, ob du dafür wirklich die mentale Kapazität hast oder ob das vielleicht auch ein Thema ist, was bei deinem Partner besser aufgehoben ist. Also das sind mal Beispiele für komplette Verantwortungsbereiche, also nicht Hilfsaufträge, nicht von wegen, keine Ahnung, besorg mal einen Kuchen oder kauf mal Schuhe in Größe 35 oder schau doch mal, wie dieser Flug irgendwie geht von A nach B, sondern wirklich diese komplette Verantwortung für diesen Bereich abzugeben und das aufzuteilen. Genau. Lass uns zum Schluss noch über Tools sprechen, die auch für eine Entlastung sorgen. Und zwar gibt es ja so Sichtbarkeitslisten. Also wer denkt woran? Also nicht um irgendwie Schuld zu verteilen, sondern um das auch sichtbar zu machen. Also da könnt ihr ganz klassisch ein Whiteboard benutzen, eine Tafel, einen Notizzettel, irgendwas, was ihr sichtbar irgendwo aufhängt, wo ihr beide oder alle, die ganze Familie jederzeit Zugriff drauf habt. Also ich würde die Kinder auch immer mit einbeziehen. Das kann meistens gut in der Küche platziert werden. Oder aber ihr nutzt eine App. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da könnt ihr zum Beispiel auch gemeinsame Einkaufslisten drin abspeichern. Auch das ist ja so ein Thema, das habe ich gar nicht genannt, so als Verantwortungsbereich, ne? Dieses Thema Essen, Essen planen, Essen machen, für Essen einkaufen. Das ist auch immer riesig. Also ne, macht das irgendwo sichtbar, macht es auf dem Whiteboard oder macht es in einer App. Dann macht auf jeden Fall einmal pro Woche so ein Küchentisch-Meeting oder Esstisch-Meeting, wie auch immer. Und da besprecht ihr wirklich, wer übernimmt welche Themen und wer hat welche Kapazitäten. Also setzt euch da zum Beispiel sonntags zusammen, guckt über eure kommende Woche, besprecht das auch mit den Kindern. Und was mein Mann und ich früher auch immer gemacht haben, ist an diesem Küchenmeeting zu besprechen, was wäre, wenn unser Kind krank wird diese Woche. Wer hat wann welche wichtigen Termine? Wer könnte zur Not zu Hause bleiben? Das ist natürlich sehr, sehr hypothetisch und unser Kind ist Gott sei Dank nicht häufig krank. Aber es war einfach so wichtig für den Kopf frei, ne? Wenn man weiß, okay, man hat dann und dann eine Dienstreise oder ein wichtiges berufliches Meeting. Und so eine Krankheit bei Kindern, die kommt ja häufig irgendwie so ganz plötzlich. Dann weiß man, okay, das ist vorher besprochen. Papa bleibt zu Hause, kümmert sich. Und wenn es der nächste Tag ist, dann bleibt Mama zu Hause, weil das eben einmal im Vorhinein so abgesprochen war. Also einmal dieses Küchenmeeting einmal pro Woche. Und dann auch regelmäßig mal die Frage zu stellen, was braucht unsere Familie in den nächsten 7 Tagen von mir? Also das gerade auch so als mentale Vorbereitungsfrage für die Partner, für die Männer. Also das ist so mentales Training und das wirkt total. Also wirklich mal zu überlegen, was braucht meine Familie in den nächsten 7 Tagen von mir, nur um da mal so drüber nachzudenken. Also nochmal ganz wichtig, Mental Load ist auf jeden Fall kein persönliches Problem. Es ist ein strukturelles Problem. Und ein toller Mann zu sein, heißt nicht automatisch, dass er auch mental loaden kann. Manche müssen das erst lernen und viele wollen das auch. Und sie müssen es aber auch sehen. Und das ist die Chance, die du hast, um das sichtbar zu machen. Und dafür brauchen sie dich als Sparringspartnerin. Und ich weiß, dass du häufig vielleicht auch müde bist, das zu erklären. Aber es lohnt sich, da wirklich ins Gespräch zu gehen. Also probier mal die Ansätze, die ich dir heute hier mitgegeben habe und nimm das mal als Gesprächsaufhänger für das nächste Küchengespräch. Und wenn du gerade merkst, ich trage zu viel und ich kann so nicht weitermachen, dann bist du nicht zu empfindlich und nicht zu kompliziert und überhaupt nie zu viel. Du bist einfach nur erschöpft vom Mitdenken, vom Vorausschauen, von der unsichtbaren Verantwortung. Und das ist Mental Load und das darf leichter werden. Und wenn du diese Themen nicht mehr alleine drehen willst und jemanden brauchst, der dich stärkt, strukturiert und begleitet, komm ins Erstgespräch. Wir sortieren deine Situation, entlasten dein Denken und du gehst mit Klarheit raus, egal ob wir danach weiter zusammenarbeiten oder nicht. Und wenn dir dieser Podcast gefällt und dir diese Folge Aha-Momente beschwert hat, dann gib diesem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Damit hilfst du mir sehr und ich bedanke mich sehr bei dir. Ich wünsche dir eine hoffentlich möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit und dass du nicht zu viel Mental Load mit dir rumstrickst und freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, deine Selina und nicht vergessen, vertrau dir selbst.